Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Amen. Ja, es ist schon sehr schön, dass wir nach vielen, vielen Jahren wieder mal Kontakt haben. Ich war 12 Jahre als Landesjugendreferent in Haus Friede beim EC unterwegs und danach in der akademischen Arbeit, insbesondere dann vor allen Dingen im Alten Testament. Und wir haben uns vor einem Jahr in der Hammerhütte getroffen, gesehen, und dann haben wir das vereinbart, dass ich mal in die Gemeinschaft hier nach Würgendorf komme. Ich habe gedacht, wir sind zurzeit in der Passionszeit, gehen auf den Weg Karfreitag auf Ostern zu, und ich wollte einen Text mit uns bedenken und besprechen, wie Paulus diese Sache beschreibt, und er tut das im Philipperbrief. Und da steht in Philipper 2 von Vers 5 bis Vers 11, das ist der Text, den ich lesen möchte. Paulus schreibt: Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen oder Sprachen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Als ich damals beim EC war, habe ich viele Studienreisen durchgeführt. Freizeiten natürlich in Haus Friede, aber dann auch Jugendfreizeiten in verschiedenen Ländern, England. Und wir waren auch in Griechenland und sind von dort aus dann in die Türkei gereist, nach Ephesus, Kuschadaschi und Pergamon, diese Städten besucht. Alles Städten, die in der Bibel erwähnt sind, Orte, die in der Bibel erwähnt sind. Wir waren auch in Philippi. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Philippi. Wenn man heute dort nach Philippi kommt, ist dort eine große Ausgrabungsstätte. Man sieht nicht ganz viel, da ist ein Theater, so ein Amphitheater in den Berg gebaut, so ein paar Ruinen. Und dann gibt es da aber einen großen Platz, der ist so groß wie ein Fußballfeld. Und der ist damals gewesen, umringt von Säulen, von Säulenhallen drumherum, in der Mitte so ein Forum, das Forum der Stadt Philippi. Und diese Marmorsäulen zum großen Teil, die sieht man zum Teil heute noch, man kann das gut erkennen. Und wenn man dann da ist, dann weiß man nicht welche, aber an einer dieser Säulen war damals Paulus, als er die Gemeinde in Philippi gegründet hatte, angebunden gewesen. Da war wahrscheinlich ein Haken in der Säule festgemacht irgendwo, und dann wurden seine Hände dort angebunden und dann wurde er dort ausgepeitscht. 40 Schläge, weniger einen. Und so steht es in der Bibel auf diesem Marktplatz. Apostelgeschichte 16, 22, da steht das. Und das Volk wandte sich gegen sie. Paulus und seine Mitarbeiter, da war Lukas dabei, Silas waren dabei, die Missionare. Und das Volk wandte sich gegen sie, Apostelgeschichte 16, 22. Und die Stadtrichter ließen ihn die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Anschließend waren sie ins Gefängnis gesteckt worden und in den Stock gespannt. In den Stock gespannt heißt, die Füße im Balken eingeklemmt und die Hände im Balken eingeklemmt. Und so mussten die da als Gefangene dann völlig verkrampft und Schmerzen mussten sie die Stunden dort in diesem Stock verbringen, dass ihnen die Beine und Arme in Holzbalken eingeklemmt waren. Als Paulus dort nun so eingeklemmt, nachdem sie geschlagen waren, sie bluteten am Rücken, weil die, das waren so wie so eine Geißel mit, sagen wir so, 10 Riemen daran, so Lederriemen. In diesen Lederriemen waren Eisenstücke und Glasstücke eingebunden und da wurden die geschlagen, der ganze Rücken war verwundet. Hat man mit Jesus auch gemacht, bevor er gekreuzigt wurde, ihn gegeißelt. Und so war Paulus hier auch gegeißelt mit seinen Mitarbeitern und er und Silas, sie lagen nun in diesem Stock im Gefängnis. Und dann beteten sie abends. Warum beteten sie? Sie wussten, dass das Volk Gottes immer morgens und abends betet. Im Tempel in Jerusalem wurden die Opfer gebracht, die Brandopfer. Und wenn das Brandopfer in Jerusalem dargebracht wurde, im Tempel, dann hat sich die ganze Gemeinde, das ganze Volk Gottes, auch in der Diaspora, in dieser Zeit an Gott gewandt und gebetet. Im Danielbuch lesen wir das, dass Daniel noch im hohen Alter regelmäßig seine Gebetszeiten hatte. Er betete 3-mal am Tag. Mittagsgebet war dann das Bußgebet für die Zerstörung des Tempels. Aber Morgengebet und Abendgebet, das waren die Gebetszeiten des Opfers. Und Paulus und Silas machten das auch. Im Tempel beteten sie. Sie beteten Psalmen. Sie haben jetzt diese Psalmen nicht gebetet, weil es ihnen so gut ging. Im Gegenteil, es ging ihnen ganz schlecht. Aber sie haben sich eingeklinkt an ihrem Platz im Knast in das Gebet des ganzen Volkes Gottes, das zu dem Gott Israels betete, auf der ganzen Welt um diese Zeit. Morgens und abends gebete. Und sie beteten die Psalmen. Und dann sprachen die Psalmen. Vielleicht haben sie auch gesungen, rezitativ, manchmal, aber kannten die auswendig, haben diese Psalmen gebetet. Und die Gefangenen haben sie gehört, so steht das da in der Apostelgeschichte. Und dann wissen wir, dann gab es dieses Erdbeben und dann gab es da den Kerkermeister und der Kerkermeister wollte sich umbringen und Paulus sagt, die Gefangenen, die jetzt frei waren, der bring dich nicht um, wir sind alle noch da. Und dann ist der Kerkermeister, der hatte Paulus gehört, der hatte seine Predigt gehört, der ist dann zum Glauben gekommen. Wir kennen die Geschichte und es entsteht dann eine kleine Gemeinde dort. Da gehört dieser ehemalige Soldat dazu, ein Legionär, der jetzt den Auftrag hatte, die Gefangenen dort zu bewachen. Dazu gehörte, zu dieser Gemeinde gehörte eine sehr reiche Frau, die kam aus Lydien, das ist da, wo heute Sardes ist, in der Türkei. Da ist die Region Lydien. Die hieß Lydia, also wie wir heute sagen, wir gehen zum Italiener, nicht? Oder Italienerin, entweder Schneiderei oder Pizzabäcker oder Pasta, irgendwas, nicht? So sagen wir das. Die hieß Lydia. Und die war sehr reich. Eine Purpurhändlerin. Purpur war extrem teuer. Von dem Kaiser Caligula wird berichtet, dass er einmal einen Purpurmantel sich leistete oder kaufte, bestellte, sich nähen ließ, machen ließ. Der kostete so viel wie das Lebenseinkommen eines Legionärs. Ich stelle mir vor, was haben wir für ein Jahreseinkommen? Und dann rechnen wir mal 30 oder mal 35, ungefähr vom Jahreseinkommen. Das ist der Preis eines einzigen Purpurmantels. Und diese Frau handelte damit. Das heißt, in ihrem Regalen, in ihren Schränken, da hatte die unglaublich viele Werte. Eine reiche Frau, eine sehr reiche Frau, diese Lydia. Und dann gehörte dazu noch ein Mädchen, eine Frau, die war Wahrsagerin. Die hat für ihre Herren dann Geld verdient. Da gingen die Leute hin und fragten dann, ich habe was verloren, wo ist das? Ich will eine Reise machen, geht's mir gut? Wann soll ich diese Reise machen? Also ganz normale esoterische Wahrsagerei und so weiter, was die da machte. Und Paulus hat die Frau befreit und deshalb wurde er ja da ausgepeitscht auf diesem Marktplatz. Eine Gemeinde. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet. Dann gab es noch einige Frauen, Euodia und Syntyche sind dann noch erwähnt. Dann gab es noch einen Mann, der hat ihm Paulus dann Spende gebracht. Und Paulus war nun selber im Gefängnis und er kriegt von dieser Gemeinde, von diesen Leuten, die da zusammen sind, kriegt er eine Spende für seinen Missionsdienst. Und er bedankt sich nun für diesen Missionsdienst. Hat natürlich von dem Epaphroditus, der auch zu dieser Gemeinde gehörte, der das überbracht hat, die Spende, von dem hat er erfahren, wie es der Gemeinde geht. Er kannte ja einige Leute da. Und dann sagte er, schreibt Paulus diesen Brief, diesen Philipperbrief. Und was hat Paulus hier für ein Anliegen? Paulus hat ein Anliegen und er sagt, ich möchte, ihr, dass ihr euch nicht streitet. Ich möchte, dass ihr einmütig seid. Dass ihr nicht untereinander im Streit miteinander seid. Wahrscheinlich hat der Epaphroditus da von Spannungen erzählt. Und Paulus schreibt das hier. Ich möchte, dass ihr zusammenhaltet. Streitet euch nicht. Ihr folgt doch Jesus nach. Und wenn ihr Jesus nachfolgt, dann geht es doch um ihn. Dann ist er doch im Zentrum. Und dann schreibt Paulus hier etwas, wer Jesus ist, die Verse, die ich gerade gelesen habe. Da schreibt er. Und er sagt, streitet euch nicht, denn ihr kennt doch Jesus. Wer ist Jesus? Und ich möchte aus diesem Text, den ich gelesen habe, drei Punkte uns nochmal beleuchten. Der erste Punkt ist, Jesus, bevor er in diese Welt kam, war in göttlicher Gestalt. En morphe tu heißt das griechisch. In göttlicher Gestalt. In der Gestalt Gottes. Er nimmt an die Gestalt des Knechtes. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Schauen wir uns das erste an. Er war in göttlicher Gestalt, das sagt Paulus hier. Das ist ja erstaunlich. Was Paulus hier schreibt, das hat einen, wir würden heute sagen, einen gehobenen Sprachstil. So mehr Dichtungssprache, Psalmensprache. Wenn eine Sprache dicht ist, dann sprechen wir von Dichtung. Ne? Also eine gedichtete, also verdichtete Sprache, ein gehobener Sprachstil. Er redet nicht viel drumherum, sondern sehr konzentriert, bringt er die Dinge auf den Punkt. Deshalb sprechen manche an dieser Stelle von einem Hymnus oder von einem Lied, das Paulus möglicherweise zitiert. Muss er nicht zitieren, aber es könnte sein, dass er hier ein Lied zitiert. Ich habe vorhin ein Lied von Dora Rappert gesungen. Dora Rappert war vor 120 Jahren auf Krishona, die Frau von dem Leiter von Krishona, und hat Lieder geschrieben, die wir zitieren können, in einer Predigt zum Beispiel. Vielleicht zitiert Paulus so ein Lied mit diesen Versen, aber wir wissen es nicht. Vielleicht schreibt er das auch selber. Ist aber auch nicht so wichtig. Was er hier sagt ist, er sagt, Jesus, wer ist Jesus? Und dann sagt er, Jesus war Gott, in göttlicher, en morphe tu, und er wird jetzt Knecht, en morphe dulu, der Knecht, der Dulos. Das wird er jetzt. Der Gegensatz ist nicht Gott Mensch, sondern Gott Knecht. Was heißt, er war Gott? Das ist eine ganz wichtige Sache. Im Alten Testament lesen wir, dass Daniel eine Vision hat. Das Buch Daniel, Daniel war im Zweistromland, in Babylon, und diente dem König Nebukadnezar, und dann hat er verschiedene Visionen gehabt, oder Gesichter gesehen. Und in Daniel 7 lesen wir, am Ende des Reiches, des Babylonischen Reichs, hat Daniel eine Vision. Und er sieht, wie er sagt, ich war im Traum in der Nacht an einem Meer. Und dann sieht er aus dem Meer heraufsteigen große Meeresungeheuer, Tiere. Und die werden hinterher in der Vision gedeutet als große Weltreiche. Am Anfang ein Löwe, ein Panther und dann das vierte Tier ist ja ganz schrecklich, ein Mischwesen von verschiedenen Wesen. Das sind mythologische Beschreibungen von Weltmächten. Und dann sieht er, Daniel in dieser Vision in Kapitel 7, sieht er, wie Gott auf dem Thron sitzt. Weiß gekleidet, ein alter Mann, weiße Haare, wie ein Alter, der da auf dem Thron sitzt, ewig an Jahren. Und dann wird Gericht gehalten, diese vier Weltmächte. Die Weltmächte werden beurteilt, verurteilt, gerichtet. Und dann sagt er, mitten in dieser Vision, mitten in dieser Vision von diesem Weltgericht über die vier Weltmächte? Sah ich noch etwas, schreibt Daniel. Und da war noch ein Thron. Und dann wurde jemand, der kam mit den Wolken des Himmels. Wie ein Mensch, ist aramäisch geschrieben. Wie der Sohn eines Menschen. Wie ein Bar Enosch, so heißt das auf Hebräisch, auf Aramäisch. Wie der Sohn eines Menschen, der kam. Und dann wurde diesem, der mit den Wolken des Himmels kommt, da kommen keine Menschen, da kommen nur, das sind nur nicht mehr irdische Wesen, die da kommen. Und dann wurde ihm Macht gegeben und Herrlichkeit und Größe und ein Reichtum Reich gegeben. Dann ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit dieses, was wir im Vater unser beten, das ist davon ausgesagt. Und die ganze Welt betete ihn an. Im Danielbuch geht es um die Anbetung Gottes und da gibt es nur einen, der angebetet werden kann, das ist Gott. Der Gott Israels. Und die drei Freunde Daniels, die weigern sich dann, das Standbild des Herrschers anzubeten. Und landen deshalb, werden umgebracht, werden in den Feuerofen geworfen. Sie überleben das, weil Gott sie bewahrt. Und hier haben wir mit einmal zwei göttliche Gestalten, die angebetet werden. Das ist der Alte auf dem Thron, der Uralte an Tagen. Und dann ist einer, der aussieht Bar Enosch, wie ein Menschensohn. Im Judentum zur Zeit des Neuen Testamentes, als Jesus lebte, wusste man das noch. Wir sagen manchmal, es gab damals eine Art Monotheismus. Monotheismus ist ein moderner Begriff der abendländischen Philosophie, der Aufklärung. Ist kein Begriff der Bibel, auch kein Begriff der alten Welt. Der Monotheismus, das heißt, es gibt nur einen Gott. Ja, es gibt nur einen Gott. Aber der Gott Israels, das wusste man in Israel, dass da an manchen Stellen in den alttestamentlichen Geschichten es so aussieht, als wäre der nicht alleine. Nicht nur hat er Engelwesen um sich herum oder himmlische Wesen um sich herum, Göttersöhne genannt und so weiter. Nein, da ist auch ein zweiter, der göttliche Verehrung empfängt. Die haben festgestellt, es gibt da einmal, da gibt's Gott, der kommt auf diese Erde, spricht mit Abraham, ne? Wir lesen die Geschichte, wo Abraham und Sarah da ist, in Mamre, da bei Hebron, da sind sie da, und da kommen drei zu Besuch, und einer davon ist Yahweh. Abraham erkennt ihn dann nach einer gewissen Zeit und sagt dann, ich kann doch, und dann sagt Yahweh zu Abraham, ich will dem Abraham erzählen, was los ist mit Sodom und warum Sodom gerichtet wird, ich will das dem Abraham sagen, und dann sagt Abraham, ja, und du bist doch der Richter der ganzen Welt. Und wir als Leser wissen, das ist Yahweh. Und dann sagt der Richter der ganzen Welt, der Yahweh, der jetzt mit Abraham redet, ich lasse Schwefel kommen von Yahweh im Himmel. Im Himmel steht er nicht dabei. Das heißt, er lässt Schwefel und Unheil kommen auf Sodom und Gomorra von Yahweh. Das wird später bei Amos nochmal zitiert und er sagt das ganz genauso. Da sind offensichtlich zwei Gestalten, die Yahweh heißt. Auch hier in Daniel 7, das ist auch so, hat zwei Gestalten. Jesus, als er auf dieser Erde war, hat sich immer wieder bezeichnet als der Sohn des Menschen. Und hat genau diesen Titel, der da in Daniel 7 steht, auf sich bezogen. Der Sohn des Menschen hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ja, die hatten recht. Wer kann Sünden vergeben? Gott. Nur Gott. Und Jesus bezeichnet sich jetzt mit diesem Wort aus Daniel 7 als Menschensohn. Der Menschensohn hat die Vollmacht, denn er ist Gott. Als Johannes dann Johannes-Evangelium schrieb, da steht dann, im Anfang war Gott, war das Wort, und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Identität mit Gott und gleichzeitig bei Gott. Und das Wort wurde Mensch. Und wir sahen seine Doxa, seine Herrlichkeit, sein Kavod, wir sahen seine Größe. Und er zeltete auf dieser Erde. Das heißt, als Jesus auf dieser Erde war, war er Gott, vorher Gott gewesen. Es gibt verschiedene Bücher darüber, die das beschrieben haben. Der Leiter des Jüdischen Museums in Berlin, der stammt aus Lüdenscheid übrigens, der hat auch ein Buch geschrieben, Zwei Götter im alten Judentum. und das wurde im Talmud, im babylonischen Talmud, wird das diskutiert. Es gibt da zwei göttliche Gestalten, einen Alten und einen Jungen. Der Junge ist dynamisch, das ist der, der den Pharao schlägt, der Kriegsmann. Und der Alte, der Altersweise, das ist der gnädig, Jahwe, Jahwe, gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Der von Daniel, von 2. Mose 34, der da seinen Namen offenbart. Er sei gnädig und barmherzig. Jesus hat sich als Menschensohn bezeichnet und greift da die Sprache von Daniel auf. Und als er dann im Hohen Rat steht und der Kaiphas ihn fragt, bist du der Mensch, bist du der Messias? Sagst du es frei heraus. Die finden keine Anklage gegen Jesus. Und dann sagt Jesus, ja, du sagst es. Und dann ergänzt Jesus das und er sagt, und ihr werdet sehen, den Menschensohn, komme mit den Wolken des Himmels, sitzen zur Rechten der Kraft. Sitzen zur Rechten der Kraft, das Zitat aus Psalm 110, das ist der Davidsohn. Kommen mit den Wolken des Himmels, Menschensohn, das ist Daniel 7. Das ist eine göttliche Gestalt. Das heißt, wenn Paulus das hier sagt, Jesus war in göttlicher Gestalt, und dann wurde Jesus, kam er auf diese Welt. Er war Gott. Der zweite Punkt. Diese göttliche Gestalt hat Jesus verlassen und er nahm die Gestalt des Knechtes an. Wie geschieht das? Jesus war in göttlicher Gestalt, er war Gott. Und jetzt kommen wir an die Weihnachtsgeschichte. Dann kommt Jesus, wird durch die Gebärmutter, in der Gebärmutter wird Jesus ein Mensch. Und durch den Geburtskanal von Maria wird Jesus auf dieser Erde geboren, als Mensch. So ist Jesus ganz Mensch, in einer Gebärmutter von der Mutter geboren, ausgetragen, aber er ist als Gott Mensch geworden. Das sagt Paulus hier. Er kam auf diese Erde und jetzt ist es nicht so, dass Paulus hier sagt, er wurde Mensch, sondern er wurde Knecht. Wie ein Mensch. Und wenn jemand sagt, wie ein Mensch, dann ist der Menschensohn oder der im Daniel 7, der mit, als himmlisches Wesen mit den Wolken des Himmels kommt, der sah aus wie ein Mensch. Und das zitiert hier Philipper 2. Er ist wie ein Mensch. Er nahm die Gestalt des Knechtes an. Warum Knecht? Wir denken manchmal, Knechte, Doulos, das denken wir an Ben Hur oder an die Sklaverei, an Sklave, Doulos heißt auch Sklave, Sklavengestalt an Arbeiter, Lohnarbeiter, das ist alles Knecht. Wenn Sklaven von Afrika nach Amerika verkauft, die Sklavenschiffe und so weiter, war Jesus so ein Sklave? Eher nicht. Das Wort Doulos hat eine vielseitige Bedeutung. Abraham hatte einen Betrieb, einen Wirtschaftsbetrieb von 1000 Leuten ungefähr. 1000 Leute gehörten zu seinen Herden, die Hirten und Knechte, und die er so hatte, um Abraham herum, 1000 Leute. Und einer, der leitete diesen ganzen Betrieb, den Abraham hatte, 1000 Mann Betrieb, den er leiten musste. Und der hieß Eliezer. Und das ist der Knecht Abrahams. Dieser Eliezer, der hatte seinen Siegelring, der konnte für Abraham zeichnen, der konnte Verträge unterschreiben, der hatte also die volle Prokura, den Betrieb, Abraham, seine ganzen Herden und alles, was er hatte, zu leiten. Abraham ist der Eliezer, der Knecht Abrahams, ist ein Stellvertreter. Das ist nicht irgendwo der Letzte, der jetzt nur die Misse wegmacht, nicht? Also das, sondern das ist der für Abraham. Das ist der, der in der Bibel dann sein Knecht genannt wird. Abraham hatte viele Knechte, aber der Knecht Abrahams, das war dieser Eliezer, den er in Damaskus gekauft hatte, sein Geschäftsführer. Wäre Abraham ohne Erben gestorben, wie er das sagt, dann wäre Eliezer, hätte den ganzen Besitz übernommen. Er hatte alle Vollmacht, er hatte alle Rechte, das zu machen. Das ist der Knecht. Die Knechte des Königs, eines Königs, sind seine Minister. dann Stellvertreter in den Fachbereichen. Die werden heute noch so genannt. Minister ist das lateinische Wort für Knecht. Wir nennen sie so. Und der König David, als er König wurde und gesalbt wurde, bedankt er sich bei Gott in einem langen Gebet. David betet zu Jahwe. Und dann sagt er zu dem Gott Israels, dankt er für die Dynastieverheißung, die Nathan ihm gegeben hat. 2. Samuel 7. Und in 11 Versen sagt David 10-mal, dein Knecht, dein Knecht, dein Knecht, dein Knecht. Und so war David der Knecht Gottes als König in Gottes Volk. Und so sollten es die Davids Nachfolger, die Könige auf dem Thron Davids auch sein. Und dann kommen wir in die Zeit Jesajas, Hiskias und Ahas. Und wenn wir das Jesaja-Buch lesen, dann haben wir im Jesaja-Buch die Geschichte von zwei Königen. Das ist der König Ahas, die assyrische Macht droht und Ahas überlegt sich, er wird ganz unruhig, Panik entsteht in Jerusalem, was sollen wir tun? Und er läuft dem Tiglat-Pileser, das ist der König von Assyrien, dem läuft er entgegen und sagt ihm, ich gebe ihm Geschenke, gebe ihm alles, was er hat, seinen ganzen Besitz, Tempelschatz und Thronschatz, alles das bringt er ihm mit. Und dann sagt der Tiglat-Pileser, ihr wollt mir untertan sein, ihr wollt mir folgen, ja gut, dann macht das doch mal. Und er kennt die Juden in Jerusalem, er weiß um den Tempel Jahwes, dass sie keine anderen Götter anbeten sollen. Ja, macht das doch, dann baut den Tempel Jahwes um in einen Tempel für die assyrischen Götter und betet den Gott Assur an. Und der Ahas macht das. Und im Jesaja-Buch steht, dass Jesaja dem Ahas sagt, vertraut auf Jahwe und wer nicht, dann werdet ihr nicht bleiben, dann bleibt ihr nicht. Das war die Dynastieverheißung. Das hatte Nathan gesagt. Ihr werdet ein Königtum bleiben bis in Ewigkeit. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt Jesaja dem Ahas. Und dann gibt es einen zweiten, das ist der Hiskia. Und der Hiskia, der ist treu, der schafft eine Reformation im Land. Aber auch der, dann kommen die babylonischen Könige und sagen, wir machen einen Deal zusammen. Du von Babylon, du König Ahas von Jerusalem, Hiskia von Jerusalem, ich bin König von Babylon. Und dann, der Hiskia geht darauf ein. Und Jesaja muss dem Hiskia sagen, Hiskia, das war ein Riesenfehler. Die Könige von Babylon, denen hast du all deinen Besitz gezeigt und die Wehranlagen, die Waffen und die Verteidigung der Stadt gezeigt. Dieser König von Babel, der weiß jetzt, wie es bei dir aussieht. Und wenn der König von Babel die Assyrer geschlagen hat, dann wird er kommen und Jerusalem einnehmen und dann wird Jerusalem in Flammen aufgehen. Und dann sagt Jesaja dem Ahas, hat er es gesagt, Ahas, ihr werdet wie ein Kahlschlag wird die Dynastie weggeworfen werden. Aber aus dem Wurzelboden dieses Kahlschlags wird es neu sprossen. Der Spross aus der Wurzel Jesse, aus der Wurzel Israel, Kapitel 11 in Jesaja. Da wird einer kommen. Er sagt ihm direkt in der Konfrontation, sagt er, da kommt einer, der heißt Immanuel. Da kommt ein Kind, wird geboren. In der Finsternis wird ein Kind geboren. Ihm werden Namen gegeben, Gottes Treue, die Gottes Treue zum Ausdruck bringen. Und dann spricht er davon, und diesem aus der Wurzel Jesse, der dann kommt, dem gebe ich meinen Geist. Warum? Damit er das Volk gut regiert. Leitung, die Leitungsgabe, dem gebe ich meinen Geist, dass er das Volk Gottes gut regiert. Und dann steht Jesaja 42, das genauso erfüllt. Ich sende meinen Knecht, sagt Gott. Und wenn ich meinen Knecht sende, siehe, das ist mein Knecht, so stellt Gott seinen Knecht vor. Und ich habe ihm, meinem Knecht, meinen Geist gegeben und er wird das Recht und die Gerechtigkeit unter die Völker bringen. Nicht nur in Israel, sondern die ganze Welt ist im Weg. Weil Gott ihm seinen Geist gibt, das Knecht unter die Völker bringen. Und dann steht Jesaja 49, und es ist zu wenig, dass du, und da spricht er von dem Knecht, den er senden wird, der aus der Wurzel Jesse kommt, aus der Wurzel Isais kommt. Da kommt der Knecht. Und es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs zu sammeln, also Israel zu sammeln und dieser Streuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich, sagt Jesaja, 600 Jahre vor Christus. Ich habe dich auch zum Licht für die Völker gemacht, dass du mein Heil seist bis an der Weltende. Das heißt, in allen Regionen der Welt ist er das Heil, das Gott schenkt. Und der Knecht, steht Jesaja 49, und der Knecht selber spricht dann in Jesaja 50, ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das passierte mit Jesus auch. Er wurde angespuckt. Er wurde geschlagen. Er wurde ausgepeitscht, wie Paulus ausgepeitscht wurde. Das hat Jesus alles erlebt. In Jesaja 53, da steht dieser Knecht. Wer hat ihn erkannt? Wir haben ihn nicht erkannt. Wir haben ihn nicht gesehen, wir haben ihn für gering geachtet, aber er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt, Jesaja 53. Das ist der Knecht. Und wenn Paulus jetzt sagt im Philipperbrief, er war in göttlicher Gestalt, dann kam Jesus auf die Erde, um das zu sein, der Knecht zu sein. In menschlicher Gestalt. Er hat diese Verheißung erfüllt. Er nahm die Gestalt des Knechtes an. Er wurde das Lamm, das für unsere Sünde geopfert wird. So sagt es Johannes der Täufer am Anfang seines Dienstes, als er zu ihm kommt, in der Taufe den Geist Gottes empfängt, wie es der Prophet Jesaja verheißen hat. Und der letzte Satz, auf den ich uns aufmerksam machen will. Und Jesus, sagt Paulus von Jesus, er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus hatte seine Jünger einmal gefragt, als er mit ihnen unterwegs war in Galiläa, was denken die Leute eigentlich? Wie reden sie über mich? Wer bin ich? Ihr kauft doch manchmal ein, und wenn ihr im Laden seid und ihr sprecht über Jesus, was sagen die Leute, wer ich bin? Und für wen halten sie mich? Da sagen die Jünger, ja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Die anderen sagen, du bist der Elia. Das war im Alten Testament verheißen. Der Elia wird kommen, bevor der Messias kommt. Oder die halten dich für irgendeinen der Propheten, der jetzt wieder aufgetreten ist. Enoch oder andere, irgendeinen der alttestamentlichen Propheten oder neuer Prophet. Und dann fragt Jesus, und wer sagt ihr, dass ich bin? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Christus Gottes. Dann sagt Jesus, sag das niemandem weiter, nicht so direkt. Der Sohn des Menschen, und da spricht er jetzt mit diesem Titel, der seine Göttlichkeit eigentlich beschreibt, der wie ein Menschensohn ist. Der Sohn des Menschen muss viel leiden, das weiß er aus Jesaja 53, Psalm 22, den wir gelesen haben, da steht das ähnlich, den hat Jesus im Kreuz gebetet, und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Das ist Jesus. Er muss leiden, verworfen werden, getötet werden. Das heißt Messias. Der Petrus hat das nicht richtig begriffen. Er wehrt sich dann. Er sagt, nee, das soll nicht so sein. Und Jesus sagt, nee, das ist der Weg. Den hat Gott mir verordnet. Das ist mein Weg. So stand Jesu Leben und Dienst von Anfang an ein Leidensweg. Er sagt, das Menschensohn muss leiden. Das muss, warum muss der Menschensohn leiden? Jesus sagte später, dass er göttlich war, Sohn des Menschen, ganz Gott, ganz Mensch, und als Mensch in seinem Leiden steht sein Leben unter diesem Muss Gottes. Als Petrus später bei der Gefangennahme sein Schwert zieht, als Jesus gefangen genommen wird in Gethsemane. Und er will Jesus verteidigen. Er sagt Jesus dem den Petrus: Petrus, steck dein Schwert weg. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte, dass er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Aber wie sollten dann die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Der Weg Jesu stand unter diesem göttlichen Muss. Der Menschensohn muss leiden, verworfen werden. Hat Jesus mehrfach wiederholt. In allen Evangelien steht das ausführlich. Und dieses Muss war ein Muss der Schrifterfüllung. Die Schrift muss erfüllt werden. Und das stand da. Von dem Knecht war das ausgesagt. Er muss leiden. Und er nahm die Gestalt des Knechtes an. Und Jesus sagt, das ist der Weg, den muss ich jetzt gehen. Das alles, in jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, nicht nur zu Petrus, sondern auch zu den Volksmengen: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Wir haben auch Lampen dabei gehabt. Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Das heißt, Jesus ist diesen Weg gegangen. Später, Jesus hat gelitten von Anfang an. Sein Weg in die, als Mensch war, wahrscheinlich war die Familie arm, auf der Flucht nach Ägypten, das ging ihnen nicht gut. Jesus wurde verworfen von der Familie, die hat ihn nicht erkannt als Messias. Die ältesten Oberen im Volk, die haben ihn verachtet, sie wollten ihn umbringen, sie haben ihm Fallen gestellt. Und Jesus, das heißt, das Leben Jesu war von Anfang an ein Weg des Leidens. Und dann später, als er auferstanden ist, da sagt er es dann noch einmal. Jesus hat gelitten, warum? Weil er Gott gehorsam war. Emmaus Jünger nach Ostern, völlig verstört und umgetrieben von dem, was sie erlebt haben. Sie können es nicht begreifen, sie kommen durch die Passion hindurch. Und Jesus sprach zu den Emmaus Jüngern: O ihr Unverständigen, er tadelt sie. Und ihr trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann erzählt Jesus von Mose und von allen Propheten anfangen, was erklärte ihnen die Schriften, was ihn betraf. Jesus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen, weil er die Schrift erfüllt. Gottesfurcht beginnt mit dem Respekt vor der Bibel. Gottesfurcht drückt sich aus in einem großen Respekt vor dem Wort Gottes. Wie soll Gott gefürchtet werden, wenn er das Wort nicht ernst nimmt? Das ist der Anfang der Weisheit, ist Gottesfurcht. Und Jesus hat sich diesem Wort Gottes unterstellt, bei Mose und bei allen Propheten. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, sagt Jesus, sagt Paulus hier. Im Vertrauen auf den Vater in den Himmel ging Jesus seinen Weg. Er hat das Passamahl gefeiert, Pesach gefeiert, in Jerusalem. Und dann ging Jesus, als sie das Pesach gefeiert hat, ging Jesus raus nach dem Passamahl, und sie gehen durch das Kidrontal zu dem, in den Garten Gethsemane, Ölberg. Wer in Jerusalem war, der kennt die Szenerie, da ist der Garten, das ist der Berg, dieser Hang, von da aus sieht man den Tempel sehr gut. Und da war Jesus in diesem Garten, ein Ort, wo sie gerne hingingen, wo sie immer waren, wo sie im Freien übernachtet haben. Jesus war dann mit seinen Jüngern, dann wahrscheinlich eine Decke dabei, und dann haben sie aber im Freien, unter freiem Himmel da geschlafen und übernachtet. Und da war Jesus nun. Und Jesus hatte im Passamahl, als sie das Passamahl gefeiert hatten, Psalmen gelesen. Man liest beim Passamahl die Psalmen 114 bis 118, also 112 bis 118, das sogenannte ägyptische Hallel, das Passamahl, und der letzte Psalm, den man dann liest, ist Psalm 118. Im Psalm 118, da steht dann Folgendes: Dies ist der Tag, den Jahwe gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns an ihm. Ach Herr, hilf doch, ach Herr, lass doch gelingen. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das hatten sie gerufen, als Jesus nach Jerusalem einzog auf dem Esel. Messianische Begrüßung. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, der Messias. Vom Hause des Herrn haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott, er hat ans Licht gebracht. Bindet, so betet Jesus, das Passa im Psalm mit beim Passamahl, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Als Jesus diesen Psalm beim Passafest betet, weiß er, dass er dieses Opfer ist. Aber er feiert dieses Passamahl, dass Blut an die Türpfosten gestrichen wird, damit der Todesengel, der Würgeengel, dann Zutritt hat und sie geschützt sind unter der Gnade Gottes. Du bist mein Gott, auf dich will ich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Dann geht Jesus raus, ich denke mal, dass da irgendwo noch so ein Weinstock war, dann hat der Johannes 15 diese Geschichte da nochmal vergegenwärtigt mit dem Weinstock, und dann geht er in diesen Garten und dann betet Jesus. Er weiß, jetzt kommt die Nacht, jetzt ist es soweit. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Heute ist es soweit. Man betet Jesus und er betet und fängt an zu zittern und zu zagen. Warum? Weil er dieses Leiden nicht will. Jesus wollte nicht leiden. Er will nicht leiden. Er ist verzagt. Jesus ist in Gethsemane. Er betet und ringt. Er weiß, was passiert. Dass er sterben muss. Dass er geopfert wird. Schweiß tritt auf seine Stirn. Er betet, schweißtreibend. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so gebetet haben. Wir arbeiten dann immer, schwitzen dann immer. Und so dann. Aber beim Gebet, schweißtreibend. Jesus an zu zittern und zu zagen. Bei Markus steht, es geschah, dass er mit dem Tode rang. Er betet heftiger. Und es war aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Das ganze Leben Jesu war Leiden gewesen. Und jetzt, in Gethsemane, hat Jesus jetzt eine Bitte. Vater. Vater. Aber, sagt er. Das ist die persönliche Anredeform für Gott im Himmel. Aber, Vater, alle Dinge sind dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Das will Jesus. Er will diesen Kelch nicht tragen. Er will den Weg nicht gehen. Dreimal betet Jesus. Vater, ich will nicht. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht wie ich, sondern wie du willst. Da stehen wir den Gehorsam. Vater, wenn du es willst, dann trinke ich diesen Kelch. Aber ich will nicht. Ich von mir aus will nicht. Aber wenn du es sagst, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und die Jünger sind dabei und sie schlafen, wir kennen die Geschichte. Wenn wir nicht eine Stunde mit mir wachen, Jesus ist so verzweifelt. Was ist das für ein Kelch, von dem Jesus da redet, den er trinken muss? Es ist nicht nur, dass er sterben muss, dass er leiden muss, dass er ausgepeitscht wird, dass er angespuckt wird. Das ist der Kelch des Zornes Gottes. Gott hat Grund genug, zornig zu sein über Menschen. Die Strafe für die Sünde der ganzen Welt ist in diesem Kelch. Die Schuld, alles durch Schuld von Menschen verursachte Leiden, ist in diesem Kelch. In diesem Kelch ist das Weinen der Kinder, deren Eltern sich scheiden ließen. Da ist das Weinen der Eltern, deren Kinder falsche Wege gegangen sind, die Drogen nehmen, die kriminell geworden sind. In diesem Kelch ist das Weinen der Frauen, deren Männer die Ehe gebrochen haben. Da ist das Weinen der Verhungernden, denen niemand etwas zu essen gegeben hat. In diesem Kelch, den Jesus trinken muss, ist das stumme Schreien der Menschen, die im Mutterleibe getötet und abgetrieben wurden. Das Morden auf der Welt, das Weinen der Kriege und der Opfer der Kriege, alles das ist in diesem Kelch drin. In diesem Kelch, den Jesus trinken muss, ist das Elend der sexuell missbrauchten Mädchen und Jungen, wo auch immer das geschehen ist, die für ihr Leben gezeichnet sind. In diesem Kelch ist das Grauen der Kriege, der Morde, das Grauen des Verrates von Menschen. alles Elend dieser Welt ist in diesem Kelch, den zu trinken Jesus aufgetragen ist. Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, ich möchte den Kelch nicht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. So wird Jesus gehorsam, ein Engel Gottes kommt und stärkt ihn. Und dann kommen die Soldaten, die Schergen, und dann kommt Petrus und sieht sein Schwert. Und dann sagt Jesus dem Petrus, Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Da ist diese Agonie, dieser Todeskampf. In Gethsemane vorbei. Da kommt er jetzt. Jetzt wird er gefangen genommen. Und Jesus hat freiwillig im Gehorsam dem Vater gegenüber diesen Kelch angenommen. Soll ich den Kelch nicht trinken, den der Vater mir gegeben hat? Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der Vater hat ihm das zugemutet. Manche sagen, Jesus, der Vater hat Jesus bestraft. Nee. Die Strafe für die Sünde der Welt, der war in diesem Kelch. Und Jesus hat ihn freiwillig genommen. Jesus war nicht gezwungen. Der Vater hat ihm den Kelch gegeben. Jesus hat ihn, der Fürst dieser Welt kommt, aber er hat keine Macht über mich. Ich gehe diesen Weg im Gehorsam zum Vater. Das ist das, was Paulus hier sagt. Gehorsam dem Vater gegenüber. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Niemand stand Jesus bei. Er ging da alleine diesen Weg. Am Kreuz betet Jesus auch Psalmen. Unter anderem diesen Psalm 22, den wir vorhin gelesen haben. Und dann betet er laut und schreit mit lauter Stimme. Ich war einmal in Jerusalem, da waren wir in der Westmauer, da an der Klagemauer, da ist links so eine Katakombe, beziehungsweise so eine Synagoge. Wenn man da ist, dann sieht man das. Und da waren alte Juden, da war ein Wochentag irgendwo. Und die beteten dann. Und da war einer, der betete dann irgendwas Kadosh Israel. Ein spezielles Gebet. Und dann fing der an, lauter zu beten. Und einmal, Kadosh, Kadosh, deine Stimme wurde immer lauter. Und dann hörten die anderen mit ihrem Gebet auf, und also Pelzhüten da, diese Männer, die jüdischen Männer, die da alten beteten da für Jerusalem. Und dann beteten die alle gemeinsam und stimmten ein in das gemeinsame Gebet. Ich stelle mir vor, dass Jesus das auch so gemacht hat. Vielleicht hat Jesus angefangen mit Psalm 1 und die Psalmen durchgebetet. Nach Psalm 22 kommt dann 23, aber hier ist ja auch schon. Und dann betet Jesus und dann kommt er zu Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist diese Einsamkeit, in der Gott dann, Jesus dann steht. Alle haben ihn verlassen, die Jünger haben ihn verlassen, die flohen alle. Und dann hat ihn auch noch Gott verlassen. So stirbt Jesus am Kreuz. Dann sagt Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie hatte Jesaja gesagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Da hat er meine und deine Schuld auch getragen. So dass wir durch seine Gnade in großer Freiheit leben können, Hoffnung können. Das Ziel erreichen wir, weil er treu ist und er gnädig ist. Jesaja hatte auch gesagt, Jesaja 45 steht es. Er sagt, Gott, Yahweh, der Gott Israels, wendet euch zu mir und lasst euch retten, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Munde ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, sagt Jesaja, im Auftrag Gottes, Gott im Auftrag durch Jesaja, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Jede Zunge mir schwören und sagen, nur in Yahweh ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen. Und er wird alle Und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. Das zitiert Paulus hier im Philipperbrief Kapitel 2, was Gott von sich sagt. Paulus schreibt, weil er gehorsam war, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Das feiern wir Himmelfahrt, die Erhöhung Gottes. Intronisation Jesu. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen soll. Aller Lehre im Alten Testament ist das der Yahweh-Name, der Name des Gottes Israels, der heilige Name. Und hier ist Yahweh, ist Jesus. Im Alten Testament hatten wir zwei Yahwehs. Einer ist Mensch geworden. Yahweh, in dem Namen Jesu, aller Knie derer, die im Himmel, auf Erden, unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Öffne das Leben. Herr Jesus Christus, du bist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Du bist gehorsam gewesen dem Vater gegenüber. Du warst ganz Mensch. Wie ein Mensch hast du auf dieser Erde gelebt. Du hast gelitten. Du warst verzagt. Du hast Sehnsucht gehabt nach menschlicher Nähe von deinen Jüngern. Und du warst dem Vater gehorsam. Und so hast du unsere Erlösung geschaffen. Jesus Christus, dafür wollen wir dir heute Morgen von Herzen danken, dass wir im Glauben an dich Gnade empfangen, Frieden mit Gott, versöhnt werden mit dem Vater, für heute und für alle Ewigkeit. Jesus, wir danken dir für deinen Weg in den Tod, für dein Sterben auf Golgatha. Herr, und so befehlen wir uns dir an. Segne du uns, unsere Familien, segne du uns in unserer Nachbarschaft, segne du uns an unserem Arbeitsplatz und Wohnumfeld, wo wir sind, segne unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Familie. Jesus, wir wollen in der Fürbitte auch eintreten für die Obrigkeit unseres Landes, die neue Regierung. Dein Wort sagt es, dass wir das tun sollen, aber wir wollen für sie beten, dass du es recht machst. Dass du uns deine Gnade gibst, dass die Regierenden so handeln, dass dein Volk in Freiheit und leben kann und dich verkündigen kann und sie versammeln kann zu deiner Ehre. Ja, und so beten wir für die Menschen, mit denen wir verbunden sind. Wir fehlen sie dir und deiner Treue an. Segne sie alle. Ja, und dich wollen wir preisen. Alles Gute, das du an uns getan hast. Die Treue, die wir bis zu diesem Tag erlebt haben. Und die mit uns geht auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt.